Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Es gibt so einen Grundrucksack, den wir brauchen für Telemedizin in der Intensivmedizin. Man kann nur gut beraten, wenn man weiß, wie es sich selbst anfühlt zu versorgen. Wir versuchen gerade, den Geschmack einer Suppe mit einem Metermaß zu messen und sind manchmal noch enttäuscht, dass die Suppe nur 5 cm schmeckt.
Faszination Medizin, eine neue Folge der neuen Staffel. Mein Name ist Matthias Brandstätter. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ich habe auch eine Gästin, wie man ja mittlerweile sagt. Das ist Frau Dr. Domen, geschäftsführende Oberärztin der Klinik für operative Intensivmedizin der Uniklinik RWTH Aachen und zugleich in Personalunion operative und ärztliche Leiterin des Innovationszentrums für digitale Medizin. Meine Damen und Herren, Sie merken, ich habe es ordentlich auswendig gelernt, damit ich das ruckelfrei kann. Ich begrüße Sie recht herzlich, Frau Domen, hier bei uns im Podcast.
Guten Tag, Herr Dr. Brandstätter. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Wir haben ein ganzes Bündel an Fragen für Sie eigentlich geschnürt, weil Sie eine ganz spannende Aufgabe haben. Sie sind sowohl in der Telemedizin beheimatet, da müssen wir auch gleich nochmal klären, ist das nur Telemedizin oder mittlerweile auch digitale Medizin? Wo ist der Unterschied? Sie sind aber auch vor allem Intensivmedizinerin. Aber bevor wir all das beginnen, Einstiegsfrage, wie kamen Sie denn zur Medizin?
Ja, das ist eine total spannende Frage und ich glaube, dass ich die auch ganz gut beantworten kann. Ich glaube, bei mir liegt es an einer grundlegenden Charaktereigenschaft und ich glaube, dass ich eine Art Kümmerin bin in verschiedenen Lebenslagen und das mache ich auch einfach gerne im Beruf. Zusätzlich war es so, dass ich, wenn ich mich an meine Kindheit und an meine Jugend erinnere, dass ich eine gewisse Faszination für Organfunktionen jetzt habe in meinem Beruf für Organdysfunktionen habe. Und ich glaube, die beiden Sachen, sich quasi um Dinge kümmern, die nicht so laufen, wie sie sollen, das ist eine Eigenschaft, die ist schon in mir seit einer ganz langen Zeit und die lebe ich auch beruflich gerne aus.
Mhm. Nehmen Sie uns einmal mit, wo haben Sie studiert? Wie sind Sie nach Aachen gekommen?
Ich bin ganz früh in meinem Leben nach Aachen gekommen. Ich bin gebürtige Aachenerin. Ich bin im Luisenhospital damals geboren.
Ganz kurzer Dienstweg.
Ganz kurzer Dienstweg, genau. Und bin auch in der Schule in Aachen geblieben und habe letztendlich auch an der RWTH Aachen hier an der medizinischen Fakultät studiert. Damals der letzte Turnus quasi Regelstudiengang, gehörte noch nicht zum Modellstudiengang. Und dann hat mich meine Promotion und meine Erfahrungen hier in Aachen auch dazu verleitet, meinen ersten Job quasi hier im Haus anzutreten und bin dann damals für die Klinik für Neurologie über die Notaufnahme eingestiegen und habe dann aber ziemlich schnell den Entschluss gefasst, den Facharzt für Anästhesie zu machen, weil es dann auf Dauer die Notfallmedizin sein sollte. Ja, und dann das Multitasking in der Intensivmedizin, das hat mich immer fasziniert und passt, glaube ich, auch ganz gut zu meiner Kümmerereigenschaft. Und deshalb ist es dann auch relativ schnell die Intensivmedizin geworden.
Das ist ja ein relativ breites Feld. Also wenn man jetzt einmal schaut, Anästhesiologie kann von der Schmerztherapie über die Narkosebegleitung und Einleitung bis hin zum Rettungsdienst umfasst, es ja ein sehr, sehr breites Gebiet. Und hier in Aachen ist die operative Intensivmedizin ja nochmal ein bisschen ausgegliedert. Ich würde fast vermuten, das ist bundesweit relativ einzigartig. Ich habe das nicht an vielen Hochschulen so sehen können. Was gefällt Ihnen denn an der Intensivmedizin so gut? Und warum ist das ein Themenschwerpunkt, bei dem Sie gesagt haben, also da bleibe ich jetzt auch?
Das ist völlig richtig. Also die Art, dass es in Aachen 2 getrennte Lehrstühle für Anästhesiologie und Intensivmedizin gibt, ist deutschlandweit total einzigartig. Da schaut man vielleicht als Studierender damals noch nicht so drauf, aber was ja total beeindruckend ist, dass wir eine große Organisationseinheit Intensivmedizin hier in Aachen haben, ergänzt natürlich noch um die Konservative. Also hier ist ganz viel los mit Intensivmedizin und das beeindruckt einen auch schon als Studierender. Das bekommt man im Blockpraktikum mit. Und speziell für mich faszinierend an der Intensivmedizin war halt dieses Versorgen von mehreren Patienten gleichzeitig. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zum OP-Saal. Da bin ich ja sehr tief in einem Patientenfall drin. In der Intensivmedizin ist das, dass man mehrere Patientenfälle gleichzeitig hat und die halt auch bedienen muss. Und was natürlich besonders an der operativen Intensivmedizin ist, und das hat mich auch immer fasziniert, ist es ein Querschnittsfach. Man arbeitet mit ganz vielen anderen Disziplinen, unseren chirurgischen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und dieses Vermengen von Dingen, das hat mir immer Spaß gemacht. Das ist auch sehr herausfordernd, insbesondere kommunikativ, muss man ganz ehrlich sagen. Aber kann unheimlich mehrwertig für eine gute Patientenversorgung sein.
Ich nehme an, Sie haben mit langen Liegezeiten zu tun. Die Patienten, die bei Ihnen sind, die werden nicht nur ein paar Tage, sondern wahrscheinlich in der Regel Wochen da sein, oder?
Ja, unsere Patienten bleiben eher länger und deshalb auch vom Gesamtkonzept unserer Klinik, dass wir ja auch seit über 10 Jahren die Weaning-Station, die Beatmungsentwöhnungsstation betreiben, gemeinsam mit unseren internistischen Kollegen, finde ich eine ganz spannende Sache und auch eine sehr lehrreiche Sache. Also wir haben die Möglichkeit, unsere Patienten nicht nur über die Akutsituation, wenn sie zum Beispiel operiert worden sind oder gerade ihr Trauma hatten, sondern teilweise über Wochen und Monate weiter zu begleiten und auch diesen Mehrwert zu bekommen, dass wir wissen, wie Fälle ausgehen. Ja? Werden sie beatmet nach außen verlegt, ja? Oder werden sie nicht beatmet verlegt, aber auch das Begleiten bis zum Versterben, das gehört einfach zu unserem Fachgebiet dazu und ich würde sagen, hier an der Uniklinik RWTH Aachen kann man da diesen ganzen Patienten-Journey gut mitverfolgen.
Ich glaube, man kann den Zuschauern oder den Zuhörern ja auch sagen, ich glaube, so im Schnitt jedes 10. Bett an unserem Haus ist ein Intensivbett, ne? So roundabout. Variiert ja immer von der Größe, je nachdem, wie viele Betten gerade aufgestellt sind. Die Patienten, die Sie versorgen, sind es viszeralchirurgische Patienten, herzchirurgische Patienten, neurochirurgische Patienten? Ist das so der, oder auch unfallchirurgisch, ist das sozusagen der Kernzuschnitt? Oder?
Genau, das sind die genannten Krankheitsbilder oder Abteilungen, sind schon diejenigen, die viele Patienten in unsere Klinik bringen und die wir dann auch für die Kliniken versorgen. Herzchirurgie stellt natürlich auch einen ganz großen Anteil dar und auch einen besonderen, wo man besondere Kenntnisse braucht. Wir haben die Verbrennungschirurgie noch zusätzlich, aber wir haben mit der Intermediate Care Station auch eine Station, wo nicht beatmete Patienten sind, wo wir wache Patienten haben, die dann deutlich weniger Organdysfunktionen haben als auf unseren Intensivstationen.
Wahrscheinlich würde man auch sagen, dass das Patientenklientel an der Uniklinik dann doch deutlich von dem variiert, was ich vielleicht so in der Peripherie bei einem Grund- und Regelversorger finde, selbst wenn die jetzt mal eine Neurochirurgie haben sollten oder nicht, haben sie ja ein sehr breites Patientenklientel und wahrscheinlich baut man dann auch über all die Jahre eine entsprechende Expertise auf, weil sie alles Mögliche eigentlich schon gesehen haben, oder?
Total. Also das halte ich auch für ein Alleinstellungsmerkmal und für ganz wichtig, auch für studentische Entscheidungen nach dem Studium, an welches Haus gehe ich? Ich würde sagen, die Uniklinik RWTH Aachen, wie andere Maximalversorger auf, bieten die ganze Palette. Und ich bin als Arzt, Ärztin in der Lage, ganz viel zu lernen in meiner Weiterbildung und das dann auch, vielleicht auch, wenn ich mich später mal entscheide, an einem anderen Haus zu arbeiten, mitzunehmen.
Apropos anderes Haus, Sie kooperieren ja auch mit anderen Häusern. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die Richtung Innovationszentrum, digitale Medizin, Telemedizin. Das ist ja schon seit einigen Jahren, ich will fast, ja, sicherlich fast ein Jahrzehnt, gibt es schon verschiedene Kooperationen, dass man gesagt hat, dass das Haus visitiert auch in der Peripherie über eine digitale Anbindung Patienten dort mit. Ich glaube, da sind in verschiedenen Projekten schon einige tausend Patienten begutachtet worden. Und Visiten abgehalten worden. Wie war so Ihr erster Kontakt zu dem Bereich? War das was, wo Sie gesagt haben, juhu, dass ich das auch machen darf? Oder haben Sie gesagt, was ist das denn?
Ja, jetzt kommen wir quasi zu dem Thema, wo ich mein zweites Standbein habe. Ich bin ja Versorgerin hier, aber ich bin auch seit mittlerweile seit 9 Jahren in der Telemedizin und digitalen Medizin der Uniklinik RWTH Aachen unterwegs. Und ich sage immer so salopp, man könnte ja sagen, Telemedizin wird mit 2a geschrieben. Es gibt ja von den telemedizinischen Innovationen, die es in Deutschland gibt, kommen ja mindestens 3 aus Aachen oder sind in Aachen gedacht und wirklich implementiert worden. Der Telenotarzt ganz voran als erste Innovation in der Richtung, die Teleintensivmedizin und wenn ich richtig informiert bin, richtig gelesen habe und den Kollegen richtig zugehört habe, haben wir ja jetzt auch seit kurzem die erste Teleprämedikationsambulanz in Deutschland und das alles in dieser AINSP, wie Sie eben sagten, ne, in unserem Fachgebiet, das ist natürlich ein richtiges Fund, was die Uniklinik RWTH Aachen da in der Hand hat und jetzt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ich bin der Intensivmedizin Schulmedizinerin, verantworte den Bereich auch bei uns in der Klinik und mittlerweile seit 14 Jahren machen wir hier in Aachen Telemedizin der Intensivmedizin. Wir haben mittlerweile über 52.000 Telekonsile durchgeführt, Wahnsinn. Also am Anfang projektfinanziert und jetzt aber auch seit einigen Jahren wirklich in die Regelversorgung übergegangen, sprich, wenn man in Deutschland das machen möchte, unabhängig von Wohnort des Patienten, von Krankenkasse, gibt es eine Möglichkeit, solche Telekonsile refinanzieren zu lassen. Und ich glaube, da haben wir, also auch mit der Charité in Berlin, da sind wir richtig Speerspitze seit Jahren und machen das hier und bauen da, und das war ja Ihre initiale Frage, ein Netzwerk auf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wir haben natürlich ein Stammpartnernetzwerk. Das sind schönerweise unsere regionalen Krankenhäuser hier. Das sind momentan 7 an der Zahl, die wirklich sich jeden Tag die konsiliarische Stellungnahme der Uniklinik RWTH Aachen zu ihren Fällen einholen. Und in der Pandemie, das war so ein klassisches Beispiel, da ging es ja dann auf einmal bundeslandweit. Das war ja ein Pandemiewerkzeug, was das Land NRW ins Leben gerufen hat. Da war das Partnernetzwerk zumindest von vertraglich angeschlossenen Krankenhäusern auf einmal 69. Und da haben dann auch wieder ein großer Anteil Telekonsile für ihre schwerstkranken Covid-19-Patienten gemacht. Und von daher, Netzwerk ist aufgebaut, die Leistung steht. Es gibt eine Refinanzierung mittlerweile. Ich glaube, das ist eine Sache, die sollte die Uniklinik RWTH Aachen in Zukunft gut weitermachen.
Für so eine gestandene Versorgerin, ich stelle mir das so vor, man begutachtet den Patienten sehr intensiv. Ich habe das auch mitgekriegt, in der Intensivmedizin fließen viele Daten zusammen. Man hat unheimlich viele Parameter, die permanent abgefragt und abgemessen werden. Wie gut kann man da von sich lassen, wenn man jetzt sozusagen über Distanz jemanden begutachten muss, und Sie haben ja dann nur ein Monitorbild, Sie haben vielleicht ein bisschen Akustik, vielleicht wahrscheinlich auch die Daten, aber Sie haben keine Haptik, Sie können nicht näher rangehen, außer dass Sie auf das Bild angewiesen sind. Ist das, wie auf einmal mit Stäbchen essen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ne? Ist ein guter Vergleich, ja. Also mit dem Stäbchen fühlt man sich vielleicht am Anfang etwas ungewohnt, so könnte man es vielleicht auch vergleichen, und man denkt, oh, lass doch lieber Messer und Gabel, dann kriege ich es schneller und besser hin. Also das ist mit Sicherheit ein Lernprozess. Wir sagen bei uns im Team Telemedizin immer, es ist die Kunst, freundlich und kompetent mit den anderen Krankenhäusern zusammenzuarbeiten. Und das geht erstaunlicherweise über diese Audio-Video-Verbindung sehr gut. Ja? Mhm. Es gibt so einen Grundrucksack, den wir brauchen für Telemedizin in der Intensivmedizin. Das ist eine Audio-Video-Verbindung. Haben wir eine sehr performante hier an der Uniklinik RWTH Aachen. Und man hat eine elektronische Dokumentation. Ja? Also sprich, ich muss eine Möglichkeit haben, über eine Bildverbindung, die bestimmte Qualitäten haben muss, zu sprechen. Ja, ich muss ihn hören, ich muss ihn sehen und im Idealfall auch den Patienten. Und ich muss am Ende meine Stellungnahme schriftlich elektronisch hinterlassen. Das ist so das Grundkonzept. Und natürlich gibt es Dinge, die wie in einer Präsenzvisite nicht möglich sind. Ne? Ich kann jetzt nicht eine Bettdecke zurückklappen und sagen, Bein ist kalt, Patient ist zentralisiert oder Ähnliches. Aber das Gute ist ja, es ist ja ein Telekonsil, sprich, es ersetzt gar keine Ärzte vor Ort, sondern es unterstützt Ärzte vor Ort. Und deshalb gibt es ja draußen dann quasi über die Verbindung noch immer eine Kollegin oder einen Kollegen, wo ich sagen kann, hör mal, ich habe dir zugehört, ich habe auch Sachen gelesen, ich habe jetzt Sachen gesehen, Bilddaten zum Beispiel können wir auch einblicken, aber irgendwie interessiert mich jetzt noch, schlag doch mal die Bettdecke zurück, wie sieht denn die Peripherie des Patienten aus, fass doch mal an das Bein, ist das kalt oder warm? Von daher, diese Qualitäten, die man nicht unmittelbar zur Verfügung hat, die kann man sich einholen, sodass das letztendlich doch zu einem guten Gesamteindruck des Patienten führt. Deshalb wird ja auch häufig so oft diskutiert, könntet ihr nicht auch einfach telefonieren mit den Krankenhäusern? Die Videoqualität ist aber unheimlich wichtig, um diesen Gesamteindruck vom Patientenbettplatz zu bekommen. Sodass man sagen muss, wenn man sich jetzt noch inhaltlich eine Struktur zurechtlegt, wie man wirklich strukturiert mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort spricht, also wirklich immer wieder die gleichen Informationen abgreift, um auch wirklich eine informierte Entscheidung treffen zu können, kommt das einer Präsenzvisite schon sehr nah.
Aber es ist wahrscheinlich so, dass wenn Sie nur das machen würden, würde Ihnen der reale Umgang mit Patienten wiederum auch fehlen. Ist es gerade die Abmischung aus beiden, dass Sie sagen, ich bin hier auf Station und dann dort aber wiederum auch telemedizinisch zugeschaltet?
Ganz, ganz wichtig. Also bei uns im Team Telemedizin, wir beschäftigen ja insgesamt bis zu 7,5 Vollzeitkräfte Arzt bei uns im Team Telemedizin. Also die Klinik für operative Intensivmedizin hat die Telemedizin wie eine eigene Station. Und es gibt eine Grundregel, Bis auf die Leitung, das bin ich. Ich mache ungefähr 50-50 Versorgung und Telemedizin. Unsere beratenden Fachärztinnen und Fachärzte arbeiten maximal 25% in der Telemedizin. Die anderen 75% machen sie Versorgung oder eventuell auch noch eine Art von Forschung und Entwicklung, weil wir sagen, man kann nur gut beraten, wenn man weiß, wie es sich selbst anfühlt zu versorgen. Und das ist auch etwas, was unsere Partner gut annehmen, quasi einen Ratschlag von einem Experten, der selbst vielleicht noch gestern in der gleichen Situation war und eine Lösung für sich entwickelt hat. Das klappt besonders gut, wenn man das so macht.
Jetzt haben wir ja auch eine Krankenhausreform bundesweit, aber die vor allem mit dem Krankenhausplan Nordrhein-Westfalen nochmal eigene und spezielle Wege geht und vielleicht auch eine Vorreiterrolle einnimmt. Und da ist ja die Idee auch, dass man das Versorgungsangebot abstuft, dass nicht jedes kleine Krankenhaus maximale Medizinstrukturen vorrätig halten muss, sondern dass man sich idealerweise in Versorgungsketten organisiert. Mhm. Das kommt unserem Ansatz ja wahrscheinlich stark entgegen. Was glauben Sie, wie sich das künftig entwickelt? Werden dann nur noch in der Peripherie sozusagen Rumpfstrukturen vorrätig sein, die über Zentralen bedient werden? Oder was ist da künftig zu erwarten? Wie lässt sich das in der nächsten Zukunft fortschreiben?
En Detail wird es wahrscheinlich noch keiner formulieren können. Mhm. Ich glaube allerdings zusammenfassend, dass es eine richtig gute Chance für die Telemedizin ist. Also ich glaube, dass die Krankenhausreform dazu führen wird, dass sich Expertisen konzentrieren. Der deutsche Bürger ja aber trotzdem wohnortnah versorgt werden möchte und sein Krankenhaus in seiner Nähe trotzdem anläuft. Ja? Und wie hole ich mir jetzt eine solche Expertise, die vielleicht nur noch 50 Kilometer entfernt vorhanden ist, an dieses Krankenhaus, um den Patienten zumindest erst einzuschätzen oder an seinem Wohnort nach einer großen Operation auch weiter zu betreuen. Ich glaube einfach mal, nicht nur, weil ich selbst in dem Thema unterwegs bin, aber welches Mittel sollte dann nicht so wie Telemedizin Mittel der Wahl sein, um diese Expertise zu transportieren? Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich glaube, dass die aktuellen Formulierungen zu diesem Gesetz zumindest Telemedizin berücksichtigen. Man könnte allerdings noch viel mehr ins Detail gehen und wirklich Behandlungspfade aufmachen, die telemedizinisch gestützt sind. Und ich persönlich sehe diesen Punkt und ich engagiere mich da auch für die Uniklinik RWTH Aachen, zum Beispiel in der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin, wo ich seit letztem Jahr auch im Vorstand mitwirken darf und betone immer wieder diese Dinge. Und ich meine, wir beide haben ja gemeinsam letztes Jahr hier den Bundesgesundheitsminister auch zu Gast gehabt. Und ich glaube, dass er da das Thema Telemedizin auch schon in diesem Zusammenhang gesehen hat und uns ja auch zugesagt hat, dass es da entsprechende Formulierungen noch geben wird. Von daher glaube ich, egal wie die Krankenhausreform wirklich im Detail ausgelebt werden wird, aber die Telemedizin sollte da auf jeden Fall einen Platz haben.
Mhm. Eine Frage habe ich noch. Also angenommen, Sie wären jetzt nicht da und die Kollegen müssten in der Peripherie das eine oder andere Organversagen alleine behandeln, dann würde vielleicht auch nicht immer alles so gut funktionieren, weil Sie natürlich hier im Zentrum viel mehr Fälle sehen und wahrscheinlich auch viel mehr Verläufe auch prädiktiv einschätzen können, wie die sich entwickeln würden. Gibt es da auch so eine politische Note, dass die sich vielleicht die Kollegen der Peripherie beobachtet fühlen, wenn jetzt jemand zugeschaltet ist? Oder ist das einfach nur kollegiales ärztliches Handeln? Braucht das Fingerspitzengefühl? Wie nehmen Sie uns da mal mit?
Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Fingerspitzengefühl braucht. Hm. Es ist ja, ich sag mal so, in der Entwicklung einer Ärztin, eines Arztes ist ja inbegriffen, dass man sehr früh autark arbeitet. Ne? Jetzt kommt vielleicht im Laufe der Weiterbildung die Möglichkeit dazu, sich mit einem Maximalversorger auszutauschen. Ne? Dann ist vielleicht die erste Reaktion, jetzt habe ich so lange alleine geschafft, warum muss ich mich denn jetzt mit der Uniklinik RWTH Aachen austauschen? Wenn man dann aber mal ins Doing kommt und es macht, und das ist ja ein großer Effekt von Telemedizin, merkt man vielleicht doch, ich habe eine Möglichkeit, Qualität in meiner Patientenversorgung hochzuhalten. Ich bin quasi am Puls der Zeit. Ja? Also ich unterstelle einfach demjenigen, der an der Uniklinik arbeitet, dass der absolut belesen ist, was aktuellste Studien anbelangt, Leitlinien etc. Und ich habe jetzt schon die Erfahrung gemacht in 2, 3 Fällen, dass mir diese leitliniengerechte Empfehlung total weitergeholfen hat. Das ist quasi der Aspekt der Qualitätsverbesserung durch Telemedizin. Was aber ein anderer Aspekt ist, ist Sicherstellung. Und da muss ich sagen, ein ganz großer, wichtiger Punkt in meiner telemedizinischen Erfahrung war einfach die Corona-Pandemie. Ja? Mhm. Da war es wirklich so, also wir hatten ja hier mit Heinsberg einen der Hotspots, haben hier selbst super viele Patienten behandelt, haben morgens unsere ersten Intubations- und Beatmungserfahrungen mit diesen Patienten gemacht und sind nachmittags, jetzt etwas überspitzt dargestellt, an die Audio-Video-Verbindung gegangen und haben unseren Krankenhäusern, die angeschlossen sind, die vielleicht ihren ersten Covid-Patienten gerade aufgenommen haben, mitgeteilt, wie denn unsere Erfahrung ist bezüglich Intubation. Ja, damals fragte man sich noch, wann ist der beste Zeitpunkt zu intubieren? Ja? Wie beatme ich? Extubiere ich überhaupt? Wann kommt der Luftröhrenschnitt etc.? Ja? Das war so ein Punkt, wo man sagt, das ist Sicherstellung. Ja? Da wäre diese Expertise ja niemals durch zeitnahe Publikationen oder andere Instrumente zu gewährleisten gewesen. Aber der direkte Kontakt, ja, ich habe da jemanden an der Uniklinik RWTH Aachen, der ist mir da einfach schon ein Schrittchen voraus und den kann ich 24/7/365 einfach als Ratschlag hinzunehmen. Das schafft unheimliches Vertrauen, das schafft auch eine Sinnhaftigkeit. Ja? Es ist ja ganz wichtig, dass wir Telemedizin und Digitalisierung nicht der Telemedizin und der Digitalisierung willen durchführen, sondern dass das wirklich einen Mehrwert hat. Und das hat man in der Corona-Pandemie echt deutlich gemerkt. Und wir haben ja auch gesehen, dass telemedizinische Beratung dazu führen kann, dass Patienten wirklich vor Ort bleiben. Man wirft der Telemedizin ja häufig vor, damit nehmen die uns unsere Fälle weg und damit gehen unsere Patienten an den Maximalversorger. Nee, das soll Telemedizin ja gerade nicht bewirken. Ja, wir wollen ja schauen, dass hochqualitativ in unseren angeschlossenen Krankenhäusern mit uns gemeinsam behandelt wird und dass die Fälle, die wirklich an den Maximalversorger sollen, und das haben wir in der Corona-Pandemie sehr gut selektieren können, dass die dann wirklich für ihre speziellen Beatmungsverfahren, für ihre extrakorporalen Zirkulationsverfahren wirklich zu uns an die Uniklinik verlegt worden sind.
Wenn Sie jetzt eine ganz hohe Fallzahl haben und das tritt ja dann automatisch zustande. In dem Moment, zutage, wenn Sie ganz 7, 8 Partnerkliniken haben, dann werden die Zahl der zu behandelnden Fälle tendenziell immer höher. Da können Sie ja auch noch andere Prädiktoren entwickeln oder andere digitale Systeme, die Ihnen vielleicht bei der Diagnoseunterstützung helfen können. Spielt das auch eine Rolle, also über die reine telemedizinische Anbindung hinaus zu denken?
Total. Also das wäre ja jetzt der Punkt Digitalisierung. Ne? Am Anfang meiner Telemedizinzeit dachte ich übrigens, das wären Schwarz- und Weiß-Bereiche. Ja? Das ist es aber nicht. Ich glaube, das Ziel sein muss eine datengestützte Telemedizin. Und dann kommen wir genau zu den Punkten, die Sie gerade nennen. Wenn wir jetzt einmal ins Ausland schauen, in den USA zum Beispiel, ganz anderes Versorgungssystem, kann man nicht zu uns vergleichen. Da wird keine Telekonsultation durchgeführt, sondern eine Teletherapie. Sprich, da liegt auch die Entscheidungsoberheit beim Telemediziner. Okay. Da ist aber auch die Facharztdichte und die Intensivmedizinerdichte nicht derart hoch. Die müssen das einfach aus Qualitätsgründen auch machen. Ja? Aber bei uns ist es so, dass wir quasi durch eine gewisse Datenunterstützung ja von einer reaktiven Telemedizin, sprich der Bildschirm geht an, hey Frau Domen, sag jetzt mal, was soll ich hier machen, dass wir ja zu einer proaktiven Telemedizin kommen könnten. Sprich, wenn unsere Krankenhäuser, die angeschlossen sind, auch einen hohen Digitalisierungsgrad hätten, hätten wir ja die Möglichkeit, auch auf Daten dieser Intensivpatienten zumindest mit einem Lesezugriff zuzugreifen, ja, und könnten uns schon vor einer solchen Televisite damit beschäftigen. Und dann könnte man ja super effektiv und effizient arbeiten, indem man sagt, pass mal auf, Bettplatz 202 bis 204, da ist bei dir eigentlich gerade alles gut, machst du super, läuft alles gut. Aber 206, ich glaube, da könnte ein Sepsisverdacht bestehen. Lass uns den doch noch mal genauer anschauen und dann tauschen wir uns noch zu einer Therapieoptimierung aus. Und da, glaube ich, ist der Mehrwert der Digitalisierung, da müssen wir natürlich noch hinkommen. Ne? Wir haben jetzt noch mal im Digitalradar gesehen, der ja gemacht worden ist, nur ungefähr ein Drittel aller deutschen Krankenhäuser ist wirklich ready. Ja? Wir haben es in der eigenen Fachgesellschaft jetzt noch mal befragt, 80% der kleineren Intensivstationen sind noch auf Papierdokumentation. Und da muss man halt einfach sagen, ne, die ganzen tollen Dinge, die wir hier an der Uniklinik RWTH Aachen in Forschung und Entwicklung entwickeln, die haben halt alle einfach keinen Papierschlitz. Ja? Also wir brauchen halt schon eine technische Infrastruktur, die uns alle eint, um wirklich noch diesen Schritt zu gehen. Das wäre dann wirklich ein weiterer, dass wir auch wirklich digital vernetzt sind, eine gemeinsame Datenbasis haben und damit zu einer ganz proaktiven und auch, ich glaube, das ist auch momentan wichtig, zu einer sehr zeiteffizienten Telemedizin kommen, weil das muss man sich nicht vormachen, das ist zuerst mal mit Zeitinvest in diesen Häusern verbunden. Ne? Also für so eine Audio-Video-Verbindung, wir rechnen momentan so pro Patient 10 Minuten, wenn die Kolleginnen und Kollegen 3 Patienten vorstellen, geht da schon mal eine halbe Stunde an Arbeitszeit drauf, die letztendlich auch wieder mehrwertig sein soll. Aber das kann man mit Sicherheit mit einer guten digitalen Infrastruktur noch weiterentwickeln, dass das noch flotter und effizienter wird.
Es wäre ein gigantischer Hebel, ne? Wenn man das dann, es wäre sowohl aus Sicht für den Patienten eine enorme Qualitätsverbesserung, wenn man vielleicht auch digitale Prädiktoren hätte. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch eine riesen Kostenersparnis, auch eine Zeitersparnis. Also nicht auszudenken, wenn das einmal konsequent zu Ende gedacht werden würde, wie das dann, das ist sicherlich ein Weg, den man dahin geht. Sie können sich wahrscheinlich vor 15, 20 Jahren auch noch nicht vorstellen, dass sie mal so arbeiten würden, oder? War das schon irgendwie zumindest in ferner Zukunft angedeutet?
Also das ist auf jeden Fall eine totale Entwicklung und die Innovationszyklen sind in Deutschland ja noch sehr lang, ne? Wenn ich jetzt schaue für die Teleintensivmedizin bis in die Regelversorgung, hat es bei uns auch 12 Jahre gedauert. Jetzt wäre natürlich der nächste Schritt zu sagen, wir gehen jetzt von dieser Audio-Video-Telemedizin in Richtung einer datengestützten. Und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, gibt es ja auch nochmal verschiedene Ausprägungen. Ja? Nicht jede datengestützte Medizin muss mit einem Maximalversorger in Kombination. Es gibt ja auch die Möglichkeit, diese Algorithmen bei einem Maximalversorger zu entwickeln, zu trainieren an anonymen Datensätzen, aber die dann auch den peripheren Krankenhäusern als Lösung zur Verfügung zu stellen, dass sie selbst damit am Patientenbett arbeiten. Ja? Mhm. Also das kann Telemedizin beinhalten, muss es aber nicht.
Erforschen Sie auch die, sozusagen, oder evaluieren Sie oder versuchen Sie es empirisch zu härten, dass die Funktionsweise der Telemedizin oder die Arbeitsweise tatsächlich auch einen besseren Output mit sich bringt? Oder läge ja nahe, das an der Uniklinik mit zu erforschen, wenn wir es ohnehin schon machen? Ne?
Ja, absolutes Muss. Mhm. Und auch in verschiedenen Facetten und auch seit Anbeginn unserer neuen Versorgungsform. Wir glauben, und ich glaube auch, das ist über alle Themen, Telenotarzt, Teleintensivmedizin, jetzt Teleprämedikation hinweg so gewesen, das muss man wissenschaftlich mitentwickeln, ja? Weil letztendlich, und das haben wir auch gesehen, Transfer in die Regelversorgung, sprich auch die Refinanzierung übers gesetzliche Krankenversicherungssystem, die gelingt nur, wenn auch wissenschaftlicher Beweis da ist. Und das ist gerade bei Telemedizin und Digitalisierung super spannend, muss man sagen. Und Sie hatten eben das Beispiel mit den Stäbchen, ja? Wie messen wir den Mehrwert von Telemedizin und Digitalisierung? Und wir kommen natürlich aus diesen klassischen Studienlagen, ja, wo wir Interventionen messen durch Verringerung der Sterblichkeit, durch Verringerung des Krankenhausaufenthaltes. Und wir stoßen gerade bei Telemedizin und Digitalisierung an den Punkt, und ich möchte es mal in dem Bild beschreiben, wir versuchen gerade den Geschmack einer Suppe mit einem Metermaß zu messen und sind manchmal noch enttäuscht, dass die Suppe nur 5 Zentimeter schmeckt. Auch da müssen wir uns weiterentwickeln. Also wir müssen Messinstrumente entwickeln, die Prozessqualität messen und nicht nur Ergebnisqualität. Und das war der Punkt, den ich eben meinte, Telemedizin, Digitalisierung bestimmt oder verändert auch Prozessqualität. Und das ist mit Sicherheit noch eine wissenschaftliche Herausforderung. Und die nächste, die kommt, ist, und der muss man auch ins Gesicht sehen, wir gehören zu einem der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Der Versorgungsbedarf wird immer höher. Die Menschen, die es versorgen, werden leider aktuell weniger. Wir müssen effizienter werden. Und deshalb, meines Erachtens, muss man auch gesundheitsökonomische Evaluationen machen, um einfach zu zeigen, das ist mehrwertig für den Patienten, das hat einen Patienten individuellen Benefit, das hat einen versorgungsstrukturellen und am Ende des Tages können wir es auch noch bezahlen. Und gerade beim Thema Telemedizin und Digitalisierung, das sind zuerst mal Investitionskosten. Ja? Und man darf dieses Thema nicht ausblenden, man muss das von Anfang an mitdenken. Aber ich bin mir sicher, da sind wir hier in Aachen auf einem guten Weg und die Beweisführung wird immer kompletter.
Man muss ja auch sagen, Sie waren ja quasi oder haben Pionierarbeit geleistet. In vielen anderen Bereichen hat man dann Ähnliches, ja nicht nachgemacht, aber sozusagen analog dazu erarbeitet. Die Kardiologen machen das, die Notfallmediziner an unserem Haus machen das. Selbst im Bereich der Geriatrie oder auch im Bereich der Unfallchirurgie gibt es entsprechende Programme, die versuchen mit ähnlichen Strategien und Techniken zu arbeiten. Das funktioniert ganz gut. Sie haben es gerade so schön angesprochen, wir werden weniger. Haben Sie denn das Gefühl, dass der wissenschaftliche und der medizinische Nachwuchs eine ähnlich sprühende Begeisterung wie Sie für dieses Gebiet teilt? Oder sagen die alle, ach, das ist aber ein langer Angang, dann muss ich erst einen Facharzt Anästhesiologie machen, ich muss Intensivmedizin machen und dann muss ich auch noch Telemedizin lernen? Oder haben Sie das Gefühl, die rennen Ihnen eigentlich die Türen ein?
Also es ist ja zunehmend zu beobachten, auch wenn das Curriculum es jetzt noch nicht als Hauptsäule vorsieht, Digitalisierung und Telemedizin, aber dass gerade die Leute hier bei uns an der medizinischen Fakultät, so Leute wie ich, dass wir es auch zunehmend, weil wir ja auch Forschung und Entwicklung machen, zunehmend in die Lehre implementieren. Und ich muss sagen, man rennt offene Türen ein. Und ich glaube, es wird sich mit den Generationen erledigen. Es wird jetzt irgendwann, werden die Medizinstudierenden mit einem Selbstverständnis bezüglich Telemedizin und Digitalisierung kommen, dass sie es auch einfordern. Und dann müssen wir einfach fit sein zu dem Zeitpunkt. Von daher ist, finde ich, fließt so langsam ein. Es stößt absolut auf Interesse. Ja, die Kurse sind gut besucht. Die Studierenden nehmen das total gerne an. Auch unsere Weiterbildungsassistenten versuchen wir da ganz zeitnah mitzunehmen in diesen Formaten. Und es wird zu einer Selbstverständlichkeit werden. Ja, also so wie ich im Alltag zunehmend mich digitalisiere. Die Pandemie hat es, glaube ich, selbstverständlich gemacht, dass ich mit meinen Angehörigen nicht nur telefoniere, sondern auch eine Videoqualität dazu nehme. Wir müssen doch diese Menschen abholen, wenn die bei uns studieren kommen, wenn die bei uns arbeiten kommen und sie nicht mit einer Papierakte empfangen. Ja? Und ich glaube, auch da sind wir an der Uniklinik RWTH Aachen schon ganz weit. Und das ist eine Sache, da müssen wir einfach Pace halten.
Können Sie so einen jungen Menschen einen Tipp geben, was Sie raten würden? Geht es um eine inhaltliche, eine strukturelle, eine technische Aufgeschlossenheit, eine innere Flexibilität? Einfach Neugier, was sollte ich mitbringen oder brauche ich trotzdem das alte Rüstzeug, gehört nach wie vor mit dazu oder wie würden Sie es sehen?
Gute Mischung von beidem, muss man ganz ehrlich sagen. Also klar, also unser ärztliches Handwerk, das wird sich durch Digitalisierung vielleicht in Nuancen verändern, ja, also Operationstechniken werden robotisch ergänzt, ja, Behandlung wird in großen Teilen gleich bleiben, aber man sagt es ja so schön bei der digitalen Medizin, eine Entscheidungsunterstützung, ja. Das gilt es ja auch rauszufinden für eine optimale Patientenbehandlung. Wie groß ist der Anteil von menschlicher Intelligenz? Wie groß ist der Anteil von künstlicher Intelligenz? Und ich würde meinen jüngeren Kolleginnen und Kollegen einfach mitgeben, seid aufmerksam, haltet Augen und Ohr offen, wenn solche Angebote da sind, informiert euch, macht auch gerne eure eigenen Erfahrungen und nehmt es einfach mit, zusätzlich zum Grundrüstzeug.
Hat sich Ihr persönliches Behandlungs- und Forschungsspektrum dadurch verändert oder sind es nach wie vor die Organversagen, Sepsis-Themen, die vielleicht vorher waren, jetzt nur in einem anderen Kontext?
Also ich würde sagen, meine Herangehensweise an Arbeit hat sich durch Telemedizin und Digitalisierung verändert. Ich würde behaupten und vielleicht ein paar Menschen, die das jetzt hier auch hören und mich kennen, ich bin so der strukturierte Typ, ja, also ich gehe gerne datenbasiert an Entscheidungen heran, merke auch noch, wo die Herausforderungen sind, wo habe ich gar keine Daten, setze mich natürlich dann dafür ein, dass wir Daten bekommen und ich muss sagen, insgesamt, das schadet nicht, ja, eine klare Struktur, sowohl in Präsenz als auch in telemedizinischer Behandlung zu haben, das verändert sich positiv durch Digitalisierung. Mhm.
Und haben Sie noch so diese berühmten ärztlichen Glücksmomente, die es vielleicht manchmal gibt, auch in telemedizinischen Behandlungen? Also Sie sind ja, Sie kommen immer rein, gehen dann wieder raus. Also Sie haben den Patienten ja nicht permanent an Ihrer Seite, ne?
Das ist völlig richtig. Das Zeitfenster wird noch kürzer in der Telemedizin. Also es gibt ja gar keine Verbindlichkeit, am nächsten Tag uns nochmal zu kontaktieren. Ja? Die Nachverfolgbarkeit von Fällen in kleineren Krankenhäusern ist auch nochmal deutlich schwieriger als hier. Ja? Nochmal kurz eine Information abgreifen, ist ja da deutlich erschwert. Insgesamt muss ich sagen, gibt es aber auch telemedizinische Glücksmomente. Ja? Ich hatte eben schon mal gesagt, die Pandemie, das muss ich ganz ehrlich sagen, man macht einige Telekonsile, wo man sagt, gut, man hat jetzt ein Telekonsil gemacht und es gibt aber mit Sicherheit auch Telekonsile, wo man richtig merkt, dass man Mehrwert stiftet. Ja? Also gerade diese Telekonsile, das ist auch interessant, es ist ja auch teilweise ein hierarchisches Gefälle, ja, dass ich als Oberärztin von der Uniklinik Aachen ein Telekonsil mache, vielleicht mit einem ganz beginnenden Assistenzarzt in einem kleinen Krankenhaus. Mhm. Und der hat vielleicht gerade einen Rat vor Ort nicht zur Verfügung und der ruft uns in einem Nachtdienst an, ja. Und man kann da wirklich bewirken, dass es zu einem Support dieser Leute kommt und auch zu einer Patientenverbesserung, ja. Aber gerade auch in der Pandemie, dieser Expertise-Transfer, ja. Also ich weiß noch ganz genau, wir haben mit Hilfe von Videos Bauchlagerung in diesen kleinen Krankenhäusern über Audio-Video-Verbindung trainiert, ja. Und dass die Leute dann selbstsicher wurden in der Behandlung von schwersterkranken Covid-19-Patienten vor der Pandemie, ist der Großteil der akuten Lungenversagen direkt an den Maximalversorger gegangen, ja. Dieser Lerneffekt, den man da bewirken kann, das würde ich sagen, sind für einen Telemediziner schon tolle Momente. Was ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, es gibt auch in der Telemedizin Frustmomente. Mhm. Also ich sprach das ja eben schon mal an, die noch mit Luft nach oben versehene technische Infrastruktur, das ist teilweise frustig, ja. Wenn man seine Expertise nicht transportieren kann, weil gerade eine WLAN-Verbindung nicht steht, ja, weil ein Krankenhaus extrem herausgefordert ist, ein Endgerät anzuschaffen, das ist teilweise schon sehr frustig und bedarf stetiger Aktion.
Also ein Nebeneinander von einerseits Entwicklungsstrukturen, die man noch hat, und technischer Speerspitze auf der anderen Seite. Ne? Wenn man beides gleichzeitig hat, das kann natürlich frusten. Ich hätte noch zwei Fragen.
Ja.
Und zwar für mich noch so, jetzt sind Sie schon so einen Weg gegangen, der auch total spannend ist und an dem Sie uns einmal mitgenommen haben. Gibt es denn was, wo Sie sagen, also das treibt mich noch an, das würde ich gerne noch umsetzen. Sie sind noch jung, Sie haben noch viel Zeit, aber gibt es vielleicht so, wo Sie sagen, das wäre noch mal ein Traum, das würde ich gerne tatsächlich auch sowohl technisch, aber als auch intensivmedizinisch noch mal realisieren können in der Kombination?
Es gibt mit Sicherheit mehrere Dinge, sowohl was die Versorgung anbelangt, das ist ja mein eines Standbein hier in der Uniklinik RWTH Aachen, und aber auch die Telemedizin und die Digitalisierung. Wenn ich jetzt beim Thema Telemedizin und Digitalisierung bleibe, es ist gar kein großer Wunsch oder Ziel, aber das, was ich eben ansprach, diese digitale Infrastruktur, ich glaube, dass die notwendig ist. Mhm. Und wenn die gegeben ist, glaube ich, würden wir einen riesen Sprung machen, was die Mehrwertigkeit von Telemedizin anbelangt. Ja? Und das ist ja auch mal ein wichtiger Punkt. Die ganze Welt redet von künstlicher Intelligenz. Wir können sie gar nicht anwenden, wenn wir keine Datenverfügbarkeit haben. Ja? Und dafür brauchen wir eine technische Infrastruktur. Ja? Und wenn wir dann natürlich dahin mal kommen und sagen, unsere menschliche Intelligenz wird maximal gut und gewinnbringend durch künstliche Intelligenz ergänzt, dann würde mich natürlich interessieren, was das perfekte Dosisverhältnis ist, auch wissenschaftlich. Ja? Und auch, was für Implikationen das für unser Arbeitsleben bedeuten würde. Ja? Wir sind zum Beispiel hingegangen in der Sepsis und haben Algorithmen entwickelt, wo wir Daten mit analysieren, die total herkömmliche Daten sind, und haben es damit geschafft zu sehen, dass man Diagnosezeitpunkte deutlich vorverlagern kann. Was bedeutet das für die ärztliche Behandlungsweise? Ja, wenn mir eine Entscheidungsunterstützung sagt, in 10 Stunden ist es soweit, ja, dein Patient wird einen septischen Schock entwickeln. Wir müssten ja auch unsere Präsenzversorgung, ja, wo wir solche Maßnahmen nutzen, völlig neu auslegen, ja. Wie gehe ich jetzt mit diesem Informationsgewinn um, ja? Also fernab davon, wie beeinflusst es mein Therapiekonzept, aber auch ethisch, ja? Was ist, wenn das Gerät klingelt zu verschiedenen Endpunkten und mir schon sagt, in welche Richtung es gehen würde, ja? Ich finde, das ist eine ganz spannende Sache, aber auch eine extrem herausfordernde. Und wenn ich so in die Glaskugel gucken dürfte, Sie haben jetzt eben gesagt, ich bin noch jung, ja, ich bin vielleicht mittelalt, ja, ich habe mit Sicherheit hoffentlich noch 20 Berufsjahre. Mich würde es sehr interessieren, wo Deutschland ja gerade noch etwas hinten an ist bezüglich Digitalisierung, auch im Gesundheitswesen, ob wir in den nächsten Jahren dahin kommen, dass Datenverfügbarkeit und auch künstliche Intelligenzen einen wirklichen Mehrwert für unsere Patientenbehandlung bieten. Ich bin gespannt. Ich glaube, können wir alle gespannt sein.
Ja,
unabhängig vom Fach.
Total spannende Entwicklung, da bin ich sofort mit dabei. Letzte Frage wäre, jetzt sind Sie auch schon einen gewissen Weg gegangen, haben noch einen Weg vor sich. Wenn Sie mit sich selber reden dürften und Sie könnten sich was zurufen, zu Beginn Ihres Studiums, Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit, was würden Sie sich selber sagen? Gäbe es irgendwas, was Sie sich mitteilen?
Ja, ich glaube, dass, also ich habe ja jetzt 15 Berufsjahre hier am UKA hinter mir. Das sind auch meine kumulativen Anzahlen an Berufsjahren. Ich sagte ja schon, dass ich gerne Kümmerer bin und ich glaube, dass ich auch ein sehr energischer Typ bin. Ich mache super gerne Sport und habe auch so ja, diese grundlegende Teameinstellung, ja, und bin aber auch wahrscheinlich immer ein sehr ungeduldiger Typ gewesen. Also erstens würde ich mir retrospektiv sagen, Ruhe bewahren, ja. Mhm. Denn alle Themen, die bisher in meinem Berufsleben auf mich zugekommen sind, mit der Zeit ergibt es sich, ja. Und diese Hoffnung habe ich natürlich auch für Telemedizin und Digitalisierung, dass es sich mit der Zeit ergibt. Und ich glaube, dass ich am Anfang von meinem Berufsleben sehr tabula rasa war. Mhm. Es gab für mich zwei Kategorien, schwarz und weiß. Und ich glaube, ich habe das eben schon mal gesagt, ich habe in meinem Berufsleben gelernt, es gibt auch Grau. Mhm. Und ich glaube, wenn man in diesen Graubereichen Ruhe bewahrt, das hat mir immer gut getan in den letzten Jahren. Und das kann man natürlich jetzt einfach sagen, wenn man schon 15 Jahre zurückblickt. Mhm. Ja. Aber ich würde es prinzipiell doch versuchen, jüngeren Menschen in unserer Branche mitzugeben, dass man diese zwei Dinge sieht.
Mhm. Oh, sehr reflektiert, eine versöhnliche Lernkurve. Vielen Dank, Frau Dr. Duhm, für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.